BR Heimat lesen.
Nur ein Nagel. Die Botanik war die Leidenschaft des Herrn Patzelsberger, seit er sich in den besten Jahren zur Ruhe gesetzt hat. Seinen Blumen zuliebe war er bis in sein 40. Lebensjahr ledig geblieben. Die Pflege seiner Lieblinge im Garten und Treibhaus ließ ihn ganz darauf vergessen, dass auch unter den Mädchen Isa Athens manch liebliche Blume blühte. Kaum, dass es drinnen im Gebirge Frühling wurde, zog Herr Patzelsberger, nachdem er seine Pfleglinge dem Gärtner auf die Seele gebunden, hinaus. Ihn litt es nicht mehr in dem Häusermeer, wenn draußen die Primeln und Glockenblümelein den Frühling einläuteten und die Schneekaterln neugierig durch den schmelzenden Schnee die Köpfchen in die erwachende Natur steckten. Bewaffnet mit einer riesigen Blechtrommel ging Herr Patzelsberger botanisieren. Mit seltenem Eifer, mit einer wahren Leidenschaft, die nur noch im Sommer von den lüsternen Schmetterlingen und den fleißigen Bienen übertroffen werden konnte. In vielen Tälern und auf einsamen Höhen kannte Jung und Alt den Blärmelfexen, wie ihn die Gebirgler nannten, weil er willig die größten Strapazen ertrug, um nach seltenen Blumen zu fahnden. Heuer war Herr Patzelsberger trotz des regnerischen Sommers gar weit in die Tiroler Berge geraten. Die bayerischen Berge, die Flora des Unterinntales, waren von ihm längst abgegrast. Ihn lockte jetzt die Dolomitenblumenwelt. An seinem Stammtisch in der Wurschkuchel zu München hatte er den Winter über gar oft die These verteidigt, dass an Orten mit mineralogischem Reichtum auch eine lohnende Flora sich vorfinde. Viel Glück hatte er mit dieser Behauptung bei seinen Konkneipanten nicht, denn von der ganzen Flora des Königreiches Bayern interessierte die Stammtischgesellschaft, Herrn Patzelsberger ausgenommen, in der Zeit von Ostern bis Michaeli nur der gut geratene, feingeschnittene und stark gesalzene Radi, der selbst den bajuwarischen Soldaten lieber ist als Pomeranzen, was ein Isarwinkler in Uniform einst aus der Akropolis dem König Otto ins Gesicht gesagt hat. Als eine Perle nach Herrn Patzelsberger Geschmack wurde ihm die große Seiseralpe in Südtirol gerühmt, wenn seine These richtig sein sollte. Was diese größte Alm Tirols an Mineralien bietet, sei enorm. Möglich, dass die Flora sich als konkurrenzfähig erweist. Den Brenner hatte Herr Patzelsberger bereits überschritten. Es wässerte der Himmel auch auf Südtirol herab. Ja, statt des ersehnten Gerstensaftes gab es hinter Franzens Feste gar noch veritablen Schnee, wie zu Allerheiligen im Campo Santo zu München. Noch tröstete dem Blärmelfexen die gerühmte Seiseralm, auf die er frohen Mutes von Kastelruth aus losstapfte, weil eben ein Quadratmeter blauer Himmel sichtbar ward und der majestätische Schlern in tiefe Tinten getaucht herübergrüßte. Eine im verregneten Sommer oft zu beobachtende Liebenswürdigkeit des starkköpfigen Wettermachers, damit die Erdenbewohner nicht ganz verzweifelten und den Glauben an die Existenz des blauen Himmels verlören. Aber hast ni g'seng, siehst ni da, gleich schoben sich die grauen Wolken wieder darüber. Griesgrämig, schier theoriegrau umzog sich das Firmament, nichts Gutes verkündend. Der Blärmelfex lenkte betrübt die Blicke abwärts, auf die Mutter Erde. Aber auch da schien eher Mathä am Letzten zu sein als Letare das Wahre. Gar nichts Besonderes wollte sich seinen Blicken bieten, nichts von Ranunculus hybridus, Aquilegia bertoloni, keine Dianthus glacialis, nur gewöhnliche Angehörige der Familie Saxifraga. Einige Fräuleins derer von Alsine, von Silenen wenig, dafür umso mehr die Plebs Campanula. Für Herrn Patzelsberger so gut wie gar nichts, denn nicht einmal der Almenrausch war zu entdecken. Herrgott, wenn er das gewusst, hätte er auch nicht Latein zu lernen brauchen. Von Adenosteles so wenig wie von Prinzessin Goldhaar, die die gar gescheiten Lateiner bar jeder Galanterie Linosyris vulgaris nennen. Da soll einer nicht giftig werden, noch dazu, wenn der Tiroler rote Grat so schlecht und teuer ist wie der weiße Terlaner. Langmächtig marschiert Herr Patzelsberger eigentlich schon, aber von einer Alm hat er noch verteufelt wenig gesehen. So ein Drei-Stünterln werd er wohl brauchen bis auf die Seiser Alm, hat man ihm in Kastelruth gesagt. Gottlob, kommt auf dem Plattenweg eben ein Maultier und hinterdrein ein Knecht daher. Der schmucke Bursch mit rabenschwarzem Haar und keckem Schnurrbart muss doch Auskunft geben können. Ja, Schnecken, war ein Grödener. Den Dialekt mit ladinischen Brocken versteht der stärkste Münchner nicht. Herr Patzelsberger, der sich auf seine Sprachkenntnisse nicht wenig einbildet, seit er die Botanik studiert mit heißem Bemühen, hat bloß die letzten zwei Worte gründlich verstanden. Wohl, wohl. Na dann weiter. Mit der Blumensucherei ist's ja so nichts. Hoffentlich wird es oben und am Puflatsch besser. Aber ärgerlich ist's doch, dass am Ende die Stammtischler in der Wurschkugel recht bekommen sollten mit dem Kampf gegen seine These. Wäre rein zum Aus der Haut fahren. Versteht außer dem dicken Aktuar, und der hat's auch schon längst verschwitzt, kein Mensch was von der Blumologie. Der Weg macht eine Krümmung, noch eine kleine Anhöhe. Jessas a Alm, schreit Herr Patzelsberger frohlockend. Bevor er aber das Erhabene, wenn ich nicht irre, von Richard Wagner komponierte, respektive tongedichtete Lied anstimmte, »Grüßte Gott, meine liebe Sängerin«, zog er den Nickelzeitmesser hervor. Die frühe Nachmittagsstunde erlaubte ein Weiterwandern, umfasst ja doch die Seiseralpe an 70 Sennhütten. Herr Patzelsberger hatte also die Wahl, wo er zusprechen wollte. Also weitergewandert. Mit der Flora wird es immer trübseliger. Sie nimmt im umgekehrten Verhältnis zur Wolkenmenge am bleigrauen Himmel ab und hört, wie Herr Patzelsberger zur zweiten Almhütte kommt, ganz auf. Nichts als Gras. Das kurze Gras, das aussieht, als wäre es eben sorgfältig geschoren worden und das vom Alm viel lange Zähne verlangt. War der Blärmelfex bisher ärgerlich, so wurde er jetzt springgiftig. Ein Gemütsstadium, bei welchem angelangt der sanfteste Isar-Athener gewöhnlich bei der leisesten Veranlassung grob wird. Und Herrn Patzelsbergers Gemütsart war nicht sanfter Natur. Weil es auf der Alm keine Sünden nicht gibt, fasste Herr Patzelsberger den schneidigen Entschluss, der Blumologie für heute Adieu zu sagen und bei der saubersten Sennerin einzukehren. Eben taucht wieder eine Almhütte auf. Durch das Türgatterl zieht bläulicher Rauch, der bekanntlich jeden Touristen so sehr anheimelt, wenn der Magen rebellisch geworden ist. Der Gift des Blärmelfexen springt nicht mehr bei diesem Anblick. Der anheimelnde, bläuliche Rauch zieht ihn ganz merkwürdig rasch zum Gatterl, über das er sich hineinbeugt und freudig krächzend seinen Begrüßungsspruch in die Hütte schmettert. Aufkreischend springt die überraschte Sennerin in die Höhe, mit einem selbst für 2230 Meter Höhe allzu kräftigen Fluch fährt Herr Patzelsberger zurück und flüchtet in wuchtigen Sätzen weiter, dass die Botanisierbüchse vor Freuden hüpft und trommelt. »Seit der großen Retirade sah ich solch ein Scheusal nie«, sagt Pedro, der Schlossvogt im Preziosa. Wie der Blärmelfex außer Gefechtsweite war, mäßigte er Entsetzen und Gangart. Es regte sich in ihm der botanisierende Philosoph, und seine tiefsinnigen Gedanken gipfelten in der Meinung, dass bei solcher Weiberhässlichkeit unmöglich schöne Blumen wachsen können. Auf dem Weitermarsche stellte sich leider gar noch dichter Nebel ein, der im Hochgebirg gerade so überflüssig ist wie ein Kropf in der Ebene. Wenn es so weitergeht, sieht Herr Patzelsberger bald die schwer beringte Hand. Seine Pfandbriefe erlauben ihm diesen Luxus nicht mehr vor dem Gesicht. Es wird daher höchste Zeit, ein Unterkommen zu erhalten und völlig gleichgültig, ob die nächste Sennerin sauber ist oder nicht. Bei Gott, in diesem Nebel wird es unangenehm. Der Weg ist nicht mehr nach Südtiroler Art mit Platten gepflastert, er tritt sich weich. Sollte Herr Patzelsberger irre gegangen sein? Das soll doch gleich ein Himmelkreuz Donnerwetter. Wirklich sieht es danach aus. Schöne Bescherung. Die Nacht über im Freien zuzubringen, noch dazu für einen, der die tropische Hitze der Regensburger Wurschkuchel in München in den Abend- und Nachtstunden gewohnt ist. Nach alpiner Regel muss die Stimme aushelfen, wenn die Füße ratlos sind. Das weiß auch der Blärmelfex. Er sendet daher einen etwas kläglichen Juhschrei in die abendliche, nebeldichte Dämmerung. dann lauscht er mit zurückgehaltenem Atem und vorgestrecktem Ohr. Er hört nichts als den rauschenden Wind, der über das Plateau fährt und sich bis in die Knochen hineinbeißt. Noch ein Schrei aus tiefer Brust, fast aus derselben Tiefe, wo Herrn Patzelsberger Liebe für seine Blumen wurzelt. Jetzt hat er mehr Glück. Der Schrei wird gehört und beantwortet durch einen hellen Ruf. Sofort argumentiert der aufatmende Blärmelfex, da solch ein Finkenruf nur aus der vollen Brust eines sauberen Dirndls ertönen kann. Herrgott, wär das aber nett! Er stapft dem Halle nach und fast stößt er mit der Nase an die Wand der Sennhütte. Sofort distoniert er, Herr Patzelsberger ist nur zahlendes Mitglied des Gesangsvereins, seinen Begrüßungsspruch, den die Sennerin kichernd in Empfang nimmt. Dann betritt Herr Patzelsberger aufquellenden Gemütes die heilige hölzerne Halle, wo man die Rache nicht kennt. Wie er die Botanisiertrommel abgelegt und es sich bequem gemacht hat, äugt er beim Scheine des Herdfeuers nach der Sennerin aus. Welch ein Hochgenuss nach der letzten Enttäuschung. Ein mudelsauberes Dirndl ist es und Mirl heißt es auch noch dazu. Ja, Glück muss der Mensch haben. Dann einen Schmarrn, recht fett und recht viel, denn der Blärmelfex hat Hunger wie ein Holzknecht, der 12 Stunden lang im Walde Baumriesen zu Boden gestreckt hat. Und wie die saubere Sennerin ihn so gut versteht. Jedes Wort erfasst sie und lacht mit dem ganzen Gesicht, dass ihm ihre weißen Zähne nur so entgegenblinken. Und dann lacht das Dirndl mit den Augen, dass ihm ganz enterisch wird. So jung war ihm noch gar nicht ums Herz. Rein narrt könnt man werden, meint Herr Patzelsberger. Da fällt sein Blick auf den Hut des Mädels. Himmellautern, was steckt denn da für ein Blärmel drauf? Ein Nagel muss es sein. Ja, ja, ganz gewiss ist es eine Dianthus, vielleicht gar eine Superbus. Aber viel größer ist diese Nelke, so groß hat er sie noch gar nicht gesehen. Eine Rarität. Ja, Glück muss der Mensch haben. Jetzt kümmert Herrn Patzelsberger weder des Mädels südliche Schönheit noch der im Werden begriffene Schmarrn. Er ist jetzt nur Botaniker. Ihn interessiert nur noch das seltene Nagerl, nachdem es ihn gelüstet, das er haben muss. Seine Leidenschaft ist wachgerufen. Sie muss befriedigt werden, sonst gibt es für den Blärmelfexen keine Seelenruhe mehr. Er schießt gleich mit schwerem Geschütz los. »Diesen Nagerldirndl, diesen Nagerl muss ich haben«, schreit er und langt nach der leuchtend roten Nelke am Hut des Dirndls. Erschrocken lässt die Sennerin den Schmarrn ins Feuer fallen und kreischt laut auf. »Es seid's wohl dann verrückt«, schreit sie und stößt den Blärmelfexen zurück. »Ein Nagerl für einen Fremden? Was, gar nicht?« Aber Herr Patzelsberger kennt in seiner Blärmelleidenschaft keinen Widerstand. Sie will es nicht geben, aber er will das Nagerl haben. Er springt auf das Mädel zu, umfasst es, presst es an sich, dass sich das schmucke Ding nicht mehr zu helfen weiß. Dann greift er rasch nach dem Hut, ein Riss, und das Nagerl ist sein. Aufatmend lässt er das zitternde Bergkind los und schwelgt im Anblick der leuchtend roten großen Blume. Aber was ist das? Aus dem Heu im Hintergrunde krabbelt was hervor. Ein Ruck, ein Sprung und mit drohender Faust steht ein stämmiger Bursche vor dem verdutzten Stadtherrn. »Wart, ich werd dir am Madels Nagelstellen, Liebstellen!« Ehe Herr Patzelsberger nur recht weiß, wie ihm geschieht, hageln die Hiebe auf seinen Rücken, dass er aufschreiend das Nagerl fallen lässt und schleunigst in die Ecke gegen das Heubett der Sennerin zuretiriert. Aber der entrüstete Bursche lässt nicht locker. Er fängt sich den vermeintlichen Liebesräuber wieder vor und trischackt den Stadtherrn, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Dann ein fürchterlicher Tritt und Herr Patzelsberger atmet nebelfeuchte, kühle Alpenluft. Klappernd fliegt ihm seine Botanisiertrommel nach ins taufrische Gras. Die Situation ist rasch begriffen. Der Blärmelfex betastet seine Knochen. Sie sind Gottlob noch ganz. Dann packt er die Trommel. Von der Hütte her erschallt silberhelles Lachen. Herr Patzelsberger weiß nun, woran er ist. Verdammtes Nagerl! Nur ein Nagerl und solche Schläge! Und diesen mordsmäßigen Hunger dazu! Er trollt sich. Die Richtung wohin, ist jetzt egal. Nur fort von dem Nagerl. Zu dumm, diese Ansicht und Bedeutung vom Nagerl geben und Nagerl nehmen. Wenn er das gewusst, hätte er es bleiben lassen, dem Dirndl das Nagerl vom Hut zu nehmen. Ganz gewiss, er hätte dies bleiben lassen. Der Patzelsberger ist jetzt so eingeschüchtert, dass er keinen Juhschrei mehr wagt, trotz der schier ägyptischen Finsternis. Wenn er nur nicht abstürzt, das ist seine bitterste Sorge. Die eilenden Füße treten plötzlich auf festeren Boden. Herr Patzelsberger stutzt. Er beugt sich nieder und betastet den Weg. Gottlob, er ist auf den Plattensteig gekommen, der ins Dorf nach Seis führt. Freilich eine lange Wanderung, aber ein nicht zu verfehlender Weg. Warum Herr Patzelsberger es am Stammtisch leugnet, dass er auf der Seiser Alm gewesen und warum er keinen Nagerl mehr sehen will? Der linke Schacherer. Am rechten Ufer der munteren, städteteilenden Salzach, einige Stunden von der Hauptstadt Salzburg entfernt, baut sich in scharfer Steigung ein Höhenrücken von großer Ausdehnung auf. Der Haunsberg, das äußerste Vorgebirge von Salzburgs norischen Alpen mit dem Edelsitz der Haunsberger, deren Besitzungen zu mittelalterlicher Zeit weit ins Tirol, Kärnten, Bayern, Steiermark und Österreich hineinreichten. Ein lieblicher Ausblick eröffnet sich von diesem Hochwald und fruchtbares Ackerland umfassenden, über 6 Stunden langen Höhenrücken. Dem Morgen zu wird der Blick überrascht durch das anmutende Bild des idyllischen Mattsee. Drüben, weiter der Wallersee, über welchen die Bergriesen des Salzkammergutes herübergrüßen, überragt vom eisumgürteten Dachstein. Dann die Steinwüsten des Tennengebirgs, des Hohen Göll, des sagenreichen Untersberges und der Ausläufer bis zum bayerischen Wendelstein. Dem Westen zu öffnet sich in unabsehbarer Ausdehnung die bayerische Hochebene, abgegrenzt von den Schlangenwindungen der silberglänzenden, hastig dem Inn entgegeneilenden Salzach. Ein lohnender Ausblick für wahr von dem Bergrücken mit so geringer Seehöhe. Ein für Naturschönheit empfängliches Auge mussten die Erbauer jener Bauernhäuser gehabt haben, deren Mauern am Nordwesthang des Haunsberges aufragen. 2 Höfe stehen in ziemlich enger Nachbarschaft. Ein bescheidenes Haus mit Scheune und kleinem Stall mit dem Zunamen der rechte Schacherer. Dafür bläht sich auf Büchsenschussweite der wuchtige Bau des linken Schacherer auf. Mit seinen stolzen Mauern gleichsam pochend auf Macht und Gewalt, kühn aufragend wie der nahe Klosterberg, auf welchem, eine Stätte mönchischer Gelehrsamkeit, das Stift Michael Beuren thront. Der linke Schacherer steht mit seinen Quadern auf freiem, klösterlichen Grund als Nachfolger eines mittelalterlichen Frauenklosters. Wie auch an anderen Orten dem Skapulier stets der Schleier nahe zu sein pflegte. In einer Zeit des Robots und Sehens ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Keck guckt dieses Gehöft in die freie Welt, in die schöne Landschaft. So mögen einst die schwertumgürteten Ritter ausgeblickt haben, wenn heranziehende Kaufleute Staub aufwirbelten auf der völkerverbindenden Heerstraße. Und später fromme Klosterfrauen sehnsüchtigen Blickes hinüber zum ob seiner Gelehrsamkeit und feinen Tafel berühmten Stifte Michael Beuren. Hellen Auges, kecken Blickes, schaute auch zu Beginn unserer Erzählung im Anfang der 50er Jahre der Bewohner des linken Schacherer Hofes in die ihn umgebende Welt. Hans Jörgl war um die angegebene Zeit ein etwa 35-jähriger Bursche, dem die Schneid und Verwegenheit im ersten Augenblick vom Gesichte abzulesen war. Trutzig saß ihm das Hütl mit der Spielhandfeder auf dem pechschwarzen vollen Haar. Keck blickten seine dunklen Augen aus dem sonnverbrannten Gesichte und über dem auffallend kleinen Munde saß ein keck aufgedrehter schwarzer Schnurrbart, um den ihn der fescheste Kavallerist hätte beneiden können. Nach alter Sitte trug er Beinkleider, die in ihrer unteren Hälfte aus Leder verfertigt waren, zum Schutz gegen das Abstoßen und Durchwetzen bei langem Gebrauche. Der kecke, in jedem Atemzuge übermütige Bursche stand in massiven Stiefeln und stützte sich mit seinen wuchtigen Fäusten just auf das Hackbeil und lauschte aufmerksam nach dem Tannicht hinüber, aus welchem ein Ruf ihn aus seiner Beschäftigung des Holzzerkleinerns eben aufgerüttelt hatte. Allein nichts rührte sich, es musste also Täuschung sein. Hans Jörgl schwingt das Beil aufs Neue, dass die Splitter weit im Kreis herumfliegen und Zeugnis von seinem Fleiße geben. Das muss ihm der Neid lassen. Wenn Hans Jörgl einmal die Arbeit anfasste, dann packte er sie mit seinen Fäusten voll und ganz, und sie ging ihm dann flott, wie spielend von der Hand. Aber gar so arg pressierte es ihm nicht immer mit dem Arbeiten. Die häuslichen Arbeiten verrichtete ein Basel von ihm, die alte Traudel, welche für die paar Knechte und Mägde kocht und für das Hauswesen sorgt, denn Hans Jörgl ist trotz seiner 35 Jahre noch immer ledig und hat sich nicht entschließen können, eine richtige Bäuerin auf den Schacherer Hof zu bringen. Fesche Häuserinnen hatten allerdings eine Zeit lang im Schacherer Hof residiert, allein das dauerte nie lang. Wie so eine saubere Häuserin anfing, dem Hans Jörgl den Pantoffel aufzunötigen oder gar vom Heiraten einige Wörtchen fallen ließ, flog zwar die ganze Geschichte wieder aus und die vorlaute Sprecherin über die Schwelle. Der Hans Jörgl war indes durchaus kein Weiberfeind. Das weiß die Riese auf dem Röserlhof unten bei Weitwörth im Salzachtal sehr genau. Er und sie lieben sich ja schon lange. Auf nächste Lichtmess schon 7 Jahre. Also gewissermaßen lange genug, um einmal ernst zu machen mit einer Hochzeit, zu der auch der Pfarrer von Lauterbach Ja sagt und nicht bloß der Hans Jörgl. Aber der Hans Jörgl als Hauptperson mag nicht. Und solange er nicht will, wird aus der Hochzeit nichts. Die Resi unten, die wie Hans Jörgl auch als Weise das ererbte Bauerngut bewirtschaftete, passt dieses Hinausziehen schon geraume Zeit nicht mehr, das sie zum Gespött im ganzen Tale macht. Denn die Oberndorfer wie die Weitwörther Burschen nennen sie nie anders als die ewige Braut und machen dann recht anzügliche Bemerkungen wegen dem Myrtenkranz und so weiter. Resi, die schmucke rotblonde Bäuerin mit üppigen Formen und stark sinnlichen Lippen, gehört ihrer ganzen vollen Erscheinung und Typus nach eigentlich nicht in diese Gegend. Sie war nach Wuchs und Heißblütigkeit Südländerin, keine Bäuerin aus dem Salzburger Vorland. Die Eltern hatten sich schon über dieses Spiel der Natur gewundert und später noch viel mehr die heiratsfähigen Burschen, die nicht schlecht abblitzten, wenn sie dem Röserlhof seine Besitzerin rauben und zum Altar führen wollten. Wie Riese aber den Hans Jörgl zum ersten Mal sah, in seiner kraftstrotzenden Schönheit und Verwegenheit, wie er die Burschen meisterte und kurz entschlossen die ganze Raufgesellschaft an die Luft beförderte, als die Kämpfer das Messer ziehen wollten, da ward ihr so eigens zumut und heftiger pochte es im Herzen. Und fast erschrocken bebte sie zusammen, als Hans Jörgl sie ihrem Tänzer abnahm, ohne viel zu fragen, ob dies auch Sitte oder gegen den Brauch sei. »Die Welle zandanzen«, rief er und hatte dem erschrockenen Mädel auch schon den Arm um die Hüfte gelegt. Die Musikanten mussten aufspielen, so lustig als sie konnten. Kronenthaler wirken in solchen Fällen Wunder. Resis erster Tänzer ballte wohl die Faust im Sacke, wagte aber, wozu er nach Landesbrauch berechtigt gewesen wäre, keinen offenen Einspruch. Es schien ihm nicht ratsam, seine Knochen in nähere Berührung mit Jörgls Fäusten zu bringen. Dem Rest imponierte dieser Gewaltakt ungeheuer. Solche Extravaganzen durfte sich nur einer erlauben, der keine Gegner fürchtet und jeden Kampf siegesgewiss aufnimmt. Als Jörgl aber jeden Tanz nur mit ihr strampfen wollte und bezwungen von des Mädels südlicher Schönheit immer hitziger wurde, da regte sich in der jungen Bäuerin der alte Trotz und unwillig des ihr auferlegten Zwanges schüttelte sie den Burschen ab und hieß ihn, sich nach einer anderen Tanzerin umzusehen. Hans Jörgl lachte, dass es ihn schüttelte. »Oho, Mädel, so sei mir nicht. Ich las nicht aus, wenn ich nicht mag«, rief er, reckte seine Riesengestalt in die Höhe und hob mit einem einzigen Griff das Dirndl vom Tisch, dass es zappelte. Und mit einem Ruck setzte er das zitternde Mädel mitten in den Tanzsaal, verlangte er den Extratanz und hopste mit seiner verblüfften Tänzerin aus Leibeskräften allein herum zum hellen Gaudium der Burschen und Bauern. Dann ließ er süßen Wein auftischen und Kuchen dazu, wovon essen und trinken konnte, wer nur Lust dazu hatte. »So, Samia«, jauchzte er lustig in den von Tabaksqualm und Staub erfüllten heißen Saal. Dann führte er sein Mädel wieder zum Tisch. Unbestritten war Jörgl Herr der Situation. Es galt unter den Burschen für ausgemacht, wer nun der Bur der Resi sein werde. Das Dirndl zog nun doch andere Seiten auf und gab wenigstens scheinbar nach, indem Resi sich wieder zum Tisch setzte, wo die Cäzil vom Gasteiner, die Schrägliesel und die Dirndln von Kreuzbach sich zusammengesetzt hatten und tapfer in die Kuchen bissen und vom süßen Wein naschten. Lange konnte aber der Hans Jörgl nicht ruhig sitzen. Er wollte noch ein Hetz haben, bevor der Morgen anbrach, der den Tanzfreuden ein Ende machte. Er wisperte einem Burschen etwas ins Ohr, worauf dieser verschwand. Nicht lange darauf hatte Jörgl, was er gewünscht, eine Zither vor sich liegen. Man hätte es gar nicht glauben sollen, dass seine gewaltigen, schwieligen Finger mit den zarten, dünnen Saiten der Schlagzither so gut umgehen können. Fest griff er zu und spielte vierzeilige auf, den lachenden Blick auf Resi gerichtet, der eine Blutwelle nach der anderen ins blühende Gesicht schoss. Dann hub er mit voller Stimme an: »Und ein frischer Bur bin ich, du gerne etwas Wong, du kleiner Busserl am Purzelbaum schlung.« Die Burschen und Dirndl lachten, dass ihnen die Köpfe wackelten, denn sie wussten, was jetzt folgen werde. Viele hatten den Blick Jörgls auf Resi bemerkt und verstanden, dass das Trutzliedl auf die harbe Jungbäuerin gemünzt war. Aber Resi, nicht faul, hob rasch das Köpfchen, das die Kopftüchelenden flatterten, und sang ohne Begleitung: »Die Küss machen Flecken, mein Mutter hat's gesagt, drum nimm ich mich gewaltig vorm Busseln in Acht.« Erwartungsvoll blickte nun alles auf den Jörgl, ob er wohl einen Trumpf draufzusetzen habe. Und er hatte ihn sofort, indem er antwortete: »Das Busseln ein Scheckert macht, das ist ja dicht. Sonst hätten viele Dirndln ein gescheckertes Gesicht.« Ehe sich die Burschen satt gelacht, war Jörgl auch schon aufgesprungen und mit einem Satz beim Reserl, das er packte in der Absicht, dem Mädel einen tüchtigen Schmatz auf die vollen Lippen zu pressen. Wie verzweifelt wehrte sich das Mädel und puffte aus Leibeskräften an dem Riesenmenschen herum. Aber Jörgl zog die sich sträubende immer fester an sich, dass sie bald wie in einem Schraubstock war und wehrlos dulden musste, wie er sie küsste, dass es nur so schnalzte. Die Tischgesellschaft johlte vor Vergnügen. Resi aber raffte sich zornig auf, schlug die Hände vor das glühende Gesicht und eilte aus dem Saal, flink wie ein aufgescheuchtes Reh dem nahen Hof zu. Den weiten Weg nicht scheuend, war dann im Laufe der Zeit Jörgl Fensterln gegangen, oft vergebens, aber seine Ausdauer ward endlich doch belohnt und das Fensterl tat sich einmal doch auf. Jörgl und Resi wurden Liebsleid und das fand jedes ganz in der Ordnung. Die Leuteln passten prächtig zusammen. Ein schöneres Paar war von Salzburg bis Oberndorf nirgends zu finden, und ihre Vermögensverhältnisse schienen auch füreinander zu passen. Jörgl erschien zum Kirchweihtanz und bei anderen öffentlichen Festlichkeiten stets mit seiner Resi, und die Umgebung hatte sich daran gewöhnt, die beiden als Hochzeiter zu betrachten. Nur als ein Jahr nach dem anderen ins Land zog, ohne dass der Priester den Bund segnete, da ward die Speranzlerei viel besprochen und die Resi vom Röserlhof Gegenstand bissiger Anzüglichkeiten. Dem Jörgl gegenüber wagte niemand eine Anspielung, denn seine Fäuste waren gefürchtet in der ganzen Gegend. Wenn er etwas davon hörte, wie die Bauern über seinen Schatz sprachen, dann lachte er, zeigte die blinkenden Zähne und sagte nur: »Das sei is Meisach.« Dabei blieb es.